Das Solo der letzten Posaune, so lautet das Thema der Predigt, die Norbert Rose uns heute halten wird. Und ich lese dazu aus Offenbarung 11, die Verse 15 bis 19. Und der siebente Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast deine große Macht und herrschest. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Zum Gebet und zum Lied bitte ich Sie, sich zu erheben. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort auch heute Morgen und die Zeit der Gemeinschaft untereinander und mit dir. Ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der hier ist, und auch für all die, die über Livestream mit uns verbunden sind oder diese Predigt später einmal nachverfolgen. Hab Dank, dass du zu uns sprichst in deinem Wort. Danke, Vater, dass du als der Schöpfer der Welt in dieser Welt handelst und dass du deinen Plan gefasst hast und mit diesem Plan zum Ziel kommst. Danke, dass du uns, deine Kinder, in diesen Plan und in dein Handeln mit einbeziehst und uns in deinem Wort sagst, was du vorhast. Danke, dass wir mit unseren Anliegen vor dich kommen können, mit dem, was uns persönlich betrifft, aber auch mit den großen Dingen der Weltgeschichte, die uns umtreiben, die wir verfolgen. Ich möchte dir da besonders dein Volk Israel hinlegen. Du weißt um den Krieg, die Bedrängnis, die große Not im Nahen Osten. Vater, dass die ganze Welt auf Israel schaut, beweist uns, dass dein Wort wahr ist und dass deine Verheißungen gelten, dass sie eintreffen. Und so vertrauen wir auch hier auf dein Handeln. Wir bitten dich für dein Volk, für die Regierenden, für Weisheit, für Einsicht, für Standhaftigkeit. Wir bitten dich konkret um die Freilassung der Geiseln und dass dein Volk darüber zur Ruhe kommen kann. Wir bitten dich für alle, die verhandeln, im Vordergrund und im Hintergrund. Erbarme du dich über die Situation. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du das in deiner Hand hältst. Und so bitten wir, dass du uns immer wieder neu auch begegnest in deinem Wort, dass du uns Klarheit schenkst über den Dingen, die uns bewegen. Bitten dich, dass du auch heute Morgen zu uns redest, zu einem jeden Einzelnen des sprichst, was er braucht. Dass unser Glaube wächst, unser Vertrauen zu dir wächst. Danke, dass du uns kennst und hörst, dass wir vertrauen dürfen, dass wir ja unter deinem Segen stehen, wenn wir in deinen Wegen gehen. Und so lass uns auch deine Wege immer wieder erkennen. Ich danke dir auch nochmals für die vielen Kinder und Jugendlichen, die jetzt in dem Haus sind. Segne du sie und lass den guten Samen, der ausgestreut wird, aufgehen. Hab Dank, dass wir die große Freiheit haben dürfen, uns hier zu versammeln in deinem Namen. Sei auch bei all denen, die das nicht tun können, unseren Geschwistern im Glauben, die in der Verfolgung stehen. Tröste und stärke sie. Und so lege ich dir den Gottesdienst in deine Hände. Bevollmächtige Norbert Rose, uns dein Wort so zu sagen, wie du es ihm aufgetragen hast. Und schenke uns ein offenes Herz, dass wir hinhören und auch von Hörern zu Tätern deines Wortes werden. Hab Dank für deine Gegenwart. Amen.
Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an Ihren Geschichtsunterricht in der Schule erinnern können. Das mag für einige schon sehr, sehr lang zurückliegen. Bei mir sind es auch etwa 50 Jahre inzwischen. Ich habe im Geschichtsunterricht vor allem gelernt, dass man unendlich viele Zahlen kennen muss, also Jahreszahlen. Wir haben das rauf und runter lernen müssen. Wahrscheinlich, wenn ich über 100 Jahre alt werden sollte und auch schwer dement werden sollte, wenn Sie mir 333 sagen, dann werde ich sofort wissen, was darauf zu antworten ist, zu Issos Keilerei. Da hört es bei mir auch schon fast auf. Ich war nie gut im Auswendiglernen. Mich hat es auch nicht wirklich interessiert, was da an Zahlen und an Daten alles war. Was mich bis heute viel, viel mehr interessiert, sind nicht einzelne Jahreszahlen und Ereignisse, sondern was mich interessiert, ist die Frage, wie funktioniert die Geschichte? Wie läuft Geschichte ab? Wie wird Geschichte gemacht? Wo entsteht Geschichte? Wie wird die Weltpolitik, die Weltgeschichte gelenkt? Wird sie überhaupt gelenkt? Wenn wir uns ein wenig umschauen, haben wir den Eindruck, die Weltgeschichte lenkt eigentlich eher uns als umgekehrt. Und zwar unabhängig davon, ob die Politik demokratisch oder diktatorisch ist, ob es Könige sind oder ob es ganz normal gewählte Regierungen sind oder religiöse Führer sind, die es ja auch noch gibt. Fast könnte man sagen, die Geschichte macht einfach, was sie will. Das ist mein Eindruck und vielleicht würden Sie das ein wenig auch mit mir teilen. Der Mensch ist eigentlich kein Gestalter von Geschichte, er ist Statist. Er ist irgendwie dabei, er ist Beobachter, er ist Zuschauer von Geschichte. Und Psalm 90 beschreibt das eigentlich sehr, sehr nüchtern und zutreffend, wo es heißt von Vers 4 an, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie, das ist ganz klar, die Menschen oder die Jahre und die Jahrhunderte, dahin fahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. In den letzten Monaten habe ich den Eindruck gehabt, dass eine erstaunlich gut funktionierende Seite der Geschichte immer wieder auftaucht. Und diese gut funktionierende Seite fand ich sehr faszinierend, nämlich dass sie Wahrheit ans Licht bringt. Sie ist nicht lauter Wahrheit, aber sie bringt immer wieder die Wahrheit ans Licht. Und Sie kennen alle diesen einen Satz, den Michail Gorbatschow vor vielen, vielen Jahren einmal gesagt hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wir haben gelernt, er hatte nicht Unrecht. Wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte. Den holt die Geschichte ein, den überholt die Geschichte. Wer zu spät kommt, den holt die Wahrheit irgendwann doch wieder ein. Und darin ist die Geschichte tatsächlich sehr unbarmherzig und hart. Das kennen wir, wenn da jemand zunichte gemacht wird. Die Geschichte verzeiht keine Fehler. Die Geschichte übersieht nichts. Die Geschichte kennt keine Gnade. Die Geschichte kann Menschen vernichten. Auch die Medien sind daran nicht unbeteiligt, aber die Medien erleben das selber, wie sie wieder von der Geschichte eingeholt, überholt werden und manchmal tatsächlich auch vernichtet werden. Ja, wenn Sie noch die Zeit im Sinn haben, die Älteren vor allem von diesem großen Stern-Skandal, als der Stern unterging, weil die Geschichte auch ihn eingeholt hat. Und wenn wir dann die großen Gestalten der Weltgeschichte anschauen, dann lässt sich das eigentlich gar nicht mehr übersehen. Die großen Namen, die wir in der Bibel und außerhalb der Bibel haben, die genau das erlebt haben, die Pharaonen zum Beispiel, vor allem der eine Pharao, der zur Zeit von Mose gelebt hat, den hat die Geschichte vollkommen aus der Öffentlichkeit gefegt. Mit wenigen Worten, mit wenigen Sätzen in der Bibel, für uns ist die Geschichte zu Recht einfach über ihn hinweggerollt, hinweggewalzt und hat ihn mit seinem ganzen Heer buchstäblich vernichtet. Die Geschichte hat seinen Namen für alle Zeiten vernichtet. Diese große Lichtgestalt wird sich bei uns immer wie ein großer Verlierer ausmachen. Und wir haben noch manche andere Namen, die dazu nennen wären. Alexander der Große, Nebukadnezar natürlich, Herodes, Augustus, Nero, manche römische Kaiser, manche Gestalten nach ihm, Könige, Päpste, Stalin, Hitler. Wir können bis in die Gegenwart gehen. Ich will jetzt heute Morgen keine Namen nennen, aber Sie ahnen alle, was da alles noch an Namen zu nennen wäre, die von der Geschichte irgendwann eingeholt werden und die Geschichte wird das ans Licht bringen, was wahr ist. Und sie wird das gnadenlos tun. Die Bibel hat dafür eine bestimmte Formulierung, eine bestimmte Beschreibung und diese Beschreibung trifft sehr, sehr genau zu, nämlich sie nennt das zu Schanden werden. Die großen Gestalten der Bibel und der Weltgeschichte werden zu Schanden. Manche schon zu ihren Lebzeiten und manche ist hinterher. Psalm 83 beschreibt das über die Feinde um Israel von Vers 3 an, dann Vers 14. Siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Mein Gott, mache sie wie verwehende Blätter, wie Spreu vor dem Winde, wie ein Feuer den Wald verbrennt und wie eine Flamme die Berge versenkt. Bedecke ihr Angesicht mit Schande, dass sie, Herr, nach deinem Namen fragen müssen. Schämen sollen sie sich und erschrecken für immer und zu Schanden werden und umkommen. So spricht die Bibel von den Feinden Israels, von den Feinden Gottes. Daneben ganz andere Sätze, Psalm 25, das ist nur eines von vielen ähnlichen Formulierungen. Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Da gibt es diesen einen Satz, diese Schrift an der Wand, die wird Ihnen auch bekannt vorkommen, dieses Mene Tekel, wo es heißt, gewogen und nochmal gewogen und für zu leicht befunden, zu schwach, zu klein, zu armselig. Das macht Gott, und wir können auch sagen, das macht auch die Geschichte. Und wir sehen darin etwas ganz, ganz Wesentliches, dass die Geschichte das schon immer gemacht hat. Letzten Endes wird sie gnadenlos das ans Licht bringen, was vielleicht noch im Verborgenen ist. Irgendwann kommt der ganze Dreck ans Licht. Der Dreck in den Völkern, der Dreck in der Geschichte, alles kommt irgendwann ans Licht. Und die Geschichte kennt immer nur die nackte Wahrheit. Das ist das Furchtbare daran. Die Geschichte beschönigt nichts, sondern sie stellt das dar, was an Wahrheit, an Gerechtigkeit, an Wirklichkeit da ist, und sie ist gnadenlos. Sie ist gnadenlos, so wie auch die Medien oft gnadenlos sind. Und in der Regel freut sich der Mensch, wenn irgendwo Gerechtigkeit sichtbar wird, wenn irgendwann die Verantwortlichen eingeholt werden von der Wirklichkeit, von der Gerechtigkeit, von der Wahrheit, wenn an der richtigen Stelle einmal Feuer vom Himmel fällt. Manchmal wünschten wir uns, dass da häufiger noch Feuer vom Himmel fallen würde und die Ordnung wiederhergestellt wird, wenn die Geschichte Gericht übt. Ich habe das jetzt extra so etwas sonderbar formuliert. Natürlich macht das nicht die Geschichte. Das wäre sonderbar, wenn wir die Geschichte verehren würden. Aber so können wir das auch Menschen gegenüber immer noch vermitteln, die sehr skeptisch sind, die keinen Glauben haben, die mit Gott nichts anfangen können. Sie würden uns weitgehend zustimmen und sagen, ja, das macht die Geschichte. Die hat solch eine Wirkung. Es gibt ein Prinzip der Gerechtigkeit, eine höhere Gerechtigkeit, und das sehen wir tatsächlich in der Geschichte. Und jetzt könnten wir sagen, jetzt nennen wir die Geschichte einmal beim Namen. Wir nennen die Geschichte einmal Gott. Die Geschichte hat zutiefst mit diesem lebendigen Gott zu tun. Wir sehen darin seine Hand, sein Wirken, sein Handeln. Die Geschichte hat einen theokratischen, einen göttlichen Charakter, den man manchmal auch sehen kann. Niemand entgeht seiner Wahrheit. Die Mühlen Gottes mahlen langsam, aber sie mahlen fein. Und irgendwann holen sie die Menschen ein. Wir haben das vorhin miteinander bekannt und gebetet. Nämlich, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Psalm 96, 98, 99, das sind die Formulierungen, die sich immer wiederholen. Und man kann das an dieser Stelle fast mit Händen greifen, wie wirksam das ist. Gott ist selbstverständlich ein Gott der Geschichte. Wir haben die verschiedenen Namen. Wir haben den Herrn, den Jehova, den Jahwe. Wir haben den Herrn Zebaoth, den Herrn der Heerscharen. Wir haben den Ewigen, den Allmächtigen Gott. Diese Namen tauchen immer wieder auf und beschreiben das, wie dieser lebendige Gott nicht nur in der Ewigkeit irgendwo im Verborgenen wirksam ist, sondern wie wir seine Spuren in aller Deutlichkeit auch in der Geschichte sehen. Ein Wort aus Psalm 36, wo es heißt, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Wird wiederholt im Psalm 57, Psalm 108. Und das wiederholt sich eben auch innergeschichtlich immer wieder. manchmal sehr spät, aber sehr präzise, seine Geschichte holt uns ein. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, sagt Maria in ihrem Lobgesang Lukas 1. Hanna ganz ähnlich, die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern, der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Stimmt das? Passt das hinein in das, was wir auch im Neuen Testament sehen? Und auch da bin ich selbst noch einmal überrascht worden, nämlich in Römer 1, wo ich bisher immer gedacht habe, das betrifft ja die Schöpfung. Aber wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, da geht es nicht nur um die Schöpfung, da geht es auch um die Wirklichkeit in dieser Welt, in Römer 1. Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung, also nicht nur in der Schöpfung oder am Anfang der Schöpfung, sondern seit der Schöpfung, der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Seine Werke, die ununterbrochen permanent zu sehen sind. Er offenbart seine Gerechtigkeit schon jetzt, auch in dieser Zeit. Was der Mensch eigentlich auch unbedingt will, solange es ihn nicht direkt selbst betrifft, natürlich. Sondern wenn es die anderen betrifft, da mögen wir Gericht, da mögen wir Klarheit, da mögen wir Gerechtigkeit. Nur wenn es uns dann doch betreffen sollte, dann sieht das schon mal ganz anders aus, dass Gott Gerechtigkeit schafft und seine Wahrheit mitten unter uns und um uns offenbar macht. Vielleicht wird deswegen kaum so häufig eine Bitte in der Bibel genannt, nämlich die, die wir schon einmal gehört haben, lass mich nicht zu Schanden werden. Diese große Sorge, lass mich nicht zu Schanden werden in diesem chaotischen Durcheinander, in dem wir leben. Wo und manche unter uns ja auch ihre ganz persönliche Verantwortung haben. Wie werden wir dieser Verantwortung wahr? In der Gemeinde, in unserem Beruf, an unserem Ort? Lass mich bitte, bitte nicht zu Schanden werden. Wenn du nicht von dieser Geschichte überrollt werden willst, dann brauchst du einen Ort, wo du nicht zu Schanden werden kannst. Und das ist für uns eine der ganz großen Gewissheiten. Eine der großen Zusagen, ich weiß nicht, was da alles noch kommt. Ich weiß nicht, wie schnell das alles kommt, was uns hier auch beschrieben wird. Ich weiß nicht, wie gut ich da durchkommen werde, ob es mir gut gelingt oder ob ich da irgendwo einknicken werde. Aber das eine weiß ich, dass ich nicht zu Schanden werde, solange ich auf ihn, wie es im Psalm 25 heißt, harre, auf ihn warte. Keiner wird zu Schanden, welcher auf dich harrt. Und im Lied, wie wir es manchmal singen, klingt es ja noch viel, viel deutlicher. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich. Das ist unmöglich, dass ich zu Schanden werden sollte, solange ich an der richtigen Stelle stehe, solange ich unterm Kreuz Jesu bin, solange ich auf ihn warte, auf ihn sehe und mich an ihn halte. Das ist wichtig zu sehen. Das ist entscheidend für den nächsten großen Schritt und der nächste große Schritt, der beginnt tatsächlich mit diesem Solo der siebenten Posaune. Das ist ein gewaltiger Einschnitt, vermutlich der größte Einschnitt, der uns noch bevorsteht. Soweit die sechs Posaunen davor nicht schon gewesen sind, da sind wir nicht ganz sicher. Aber selbst wenn sie schon gewesen sein sollten oder noch kommen sollten, diese siebte Posaune, die hat es dann wirklich in sich. Das ist ein einzigartiges Solo, das wir da sehen. Diese siebte Posaune ist nicht nur einfach eine Wiederholung von all dem, was wir schon in der einen oder anderen Weise gesehen haben. Das Karussell der Weltgeschichte dreht sich einfach nicht einfach noch einmal eine Runde und noch einmal eine Runde und dann immer wieder und wieder, sondern diese siebte Posaune läutet jetzt das große Finale ein. Jetzt geht's in die letzte Zeit hinein und wir staunen vielleicht darüber, dass das ja die Kapitel 12 bis 20 mindestens sind, die von dieser siebenten Posaune betroffen sind. Kapitel 12 bis 20, also die Hälfte der Offenbarung des Johannes, betrifft nur diese siebente Posaune. Und zugleich müssen wir sehen, das ist eine erstaunlich kurze Zeit, die hier beschrieben ist, nämlich 3,5 Jahre. Diese 9 Kapitel beschreiben die 3,5 Jahre, die dann noch vor uns liegen. Da heißt es, in den Tagen, wenn der 7. Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Da geht also das eine zu Ende, nämlich das Geheimnis Gottes, und wir wissen das von Paulus, das Geheimnis Gottes, das ist diese Zeit der Gemeinde. Das ist sein großes Geheimnis, das geht nun zu Ende mit dieser Posaune. Und zugleich beginnt mit dieser Posaune etwas Neues, nämlich die zweite Hälfte der letzten Jahrwoche. Die letzte Jahrwoche, das sind diese 7 Jahre, die 7 letzten Jahre, die wir so im Blick haben, vor uns haben. Und diese 7. Posaune teilt diese 7 Jahre in 2 Hälften. Die erste Hälfte ist vorbei, die 3,5 Jahre, wo auch wir noch etwas gesehen haben, soweit wir das verstehen können, von dem Beginn der großen Trübsal. Aber dann kommt der Einschnitt und dann die nächsten 3,5 Jahre, Offenbarung 12 bis 20. Da würden wir sehen, das betrifft nicht mehr uns. Das betrifft nicht nur uns. Und so schlimm, so schrecklich das ist, was wir dann alles lesen werden in den nächsten Monaten oder Jahren, dürfen wir das immer sagen, dass wir hier nicht zu Schanden werden, dass wir da nicht hineingeraten, sondern dass uns das nicht mehr betrifft. Wir kommen gleich noch einmal darauf zurück, wie das sein wird. Aber wenn wir diese Kapitel 12 bis 20 vorwegnehmen wollten, würden wir sehen, dass es hier nicht nur um irgendwelche Untergangsfantasien geht von ein paar überzogenen Frommen, auch keine Drohkulisse von Christen, die gerne das Gericht schon mal sehen würden, sondern dass wir heute zunehmend sehen, dass selbst die Medien und sozusagen fast schon diese Aufgabe abnehmen, indem sie von der letzten Generation sprechen. Und das offensichtlich auch so meinen, dass sie die letzte Generation im Blick haben, dass da eine Weltuntergangsstimmung ist, die auch von ganz seriösen Wissenschaften schon geteilt wird. Die Weltmeere kippen, die Naturkatastrophen nehmen immer mehr zu. Wir können das fast jeden Abend in den Nachrichten hören, in dem Wetterbericht. Das ökologische Gleichgewicht zerfällt, Artensterben, Klimakatastrophe, vieles mehr. Die Polarkappen schmelzen ab, der Meeresspiegel steigt, Hamburg geht unter, all die schönen Gebäude, sie sollten kein Gebäude, in Hamburg, darf man das sagen, jetzt keine Immobilien mehr kaufen, jedenfalls nicht in der Nähe der Küste, könnte schiefgehen. Das heißt, auch innergeschichtlich kommt das jetzt tatsächlich an, dass auch die, die uns vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten dafür verspottet hätten, dass wir so etwas überhaupt sagen, die sagen das jetzt selber. Es ist angekommen. Die Geschichte holt diese Welt tatsächlich ein. Es gibt da ein Theaterstück von Thornton Wilder, in dem es unter anderem um die Arche Noah geht. Da wird das beschrieben. Das ist eine sehr typische Art von ihm. Es geht um die Menschen, die zu seiner Zeit, zur Zeit von Noah gelebt haben und die nun miterleben, wie nun langsam der Regen einsetzt und immer stärker wird, wie das Wasser langsam steigt, dass das Wasser irgendwann bis an die Knöchel reicht. Und die Kinder, so wie Kinder eben sind, die spielen im Wasser, die springen da herum in ihren Pfützen und es macht Spaß. Und da ist eine Mutter, die sagt, spielt noch ein wenig, spielt noch ein wenig. Und dann kommt in diesem Theaterstück dieser schwere Satz, wo es heißt, und Noah ging in die Arche mit seinen Söhnen und seiner Frau und den Tieren und der Herr schloss hinter ihm zu. Und da stehen sie jetzt, spielt noch ein wenig. Das ist unsere Zeit. Die einen geraten in Panik und die anderen würden das eher so formulieren, spielt noch ein wenig. Nehmt das doch nicht ernst, was da kommt. Doch, wir nehmen das ernst. Wir spielen da nicht mit, wenn es um die letzte Generation geht. Wir reden nicht ihre Worte nach, aber wir wissen, dass diese Tür langsam und deutlich und irgendwann mit einem lauten Schlag auch zugehen wird. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und mit der siebenten Posaune geht die Tür nun wirklich zu. Das muss man wissen. Und das muss man wissen, wo man selber steht, bevor diese Tür zugeht, bevor dieses Solo der letzten, der siebenten Posaune einsetzt. Und vielleicht müssen wir noch einmal sehen, wir haben viel, viel Zeit gehabt. Die Menschen haben sehr viel Zeit gehabt, nahezu 2000 Jahre, in denen es hieß, sie haben mein Wort, das sollen sie hören. Sie haben Mose und die Propheten, das müssen sie hören. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, ganz am Ende dieses Abschnittes, im letzten Vers, in der Offenbarung 11, da heißt es ja, dass jetzt noch einmal die Bundeslade sichtbar wird, dass diese zwei Tafeln noch einmal auftauchen. Die Tafeln, wo wir normalerweise sagen, da sind die 10 Gebote drauf. Wir wissen gar nicht genau, wie groß die Tafeln waren und wie klein sie beschrieben waren. Ob es tatsächlich nur diese 10 Gebote waren, die wir auch so kennen, oder ob da viel mehr von dem Grundgesetz Gottes geschrieben war. Aber dass diese Tafeln des Bundes noch einmal auftauchen, dass Bücher aufgetan werden, das ist eine andere Formulierung, das ist tatsächlich dann um das geht, was in dieser Welt geschieht und geschehen ist. Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Und die sollen sie hören, bevor diese Tür zugeht. Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 19, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Da haben wir es noch einmal, nur mit anderen Worten. Dass der Tag kommen wird, dass der Tag aufbrechen, anbrechen, aufgehen wird, dass dieser Tag für uns der Morgenstern ist und viele zu Schanden werden. An diesem Tag. Das ist der ganze Ernst, der hier zu sehen ist. Es sind nur 3,5 Jahre, könnte man sagen. 3,5 Jahre, das wird man doch überstehen können. Was bin ich froh, dass wir das nicht überstehen müssen. Aber dass wir das vor Augen haben, was es bedeutet für die Menschen, die zu uns gehören, die um uns sind, die nichts davon sehen, nichts davon wissen, und dass wir für diese 3,5 Jahre noch einmal das Wort von Jesus hören dürfen. Wenn das anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das gehört ebenfalls in diesen Zusammenhang. Wenn das anfängt zu geschehen, nicht 3,5 Jahre lang nach oben starren, das ist nicht gemeint, sondern nur wenn das anfängt zu geschehen, dann geht der Blick nach oben. Wenn das anfängt zu geschehen, dann kommt nicht noch einmal eine lange Zeit. Für uns auch nicht noch einmal 3,5 Jahre. Für uns, für die Gemeinde, gibt es diese 3,5 Jahre nicht mehr. Für uns ist das nur ein einziger Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Paulus schreibt das in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und ein Parallelwort, 1. Korinther 15, und das plötzlich, in einem Augenblick, in einem Nu, heißt es, zur Zeit der letzten Posaune. Ich bin vorhin gefragt worden, von welcher Posaune sprichst du heute Morgen? Von der einen letzten oder von der anderen letzten? Da kann ich nur sagen, wie viele letzte Posaunen gibt es denn in der Bibel? Ich gehe zumindest davon aus, dass wir eine letzte Posaune haben und dass die Autoren der Bibel, die Apostel, relativ genau gewusst haben, welche letzte Posaune sie gemeint haben. Und damit trennen sich nun diese Welten. Jetzt muss alles offenbar werden. Und das ist zu einem ganz, ganz großen Teil innergeschichtlich. Jetzt muss wirklich alles ans Licht kommen. Da steigt die Spannung für uns. Das ist für uns Aufbruchstimmung pur. Das ist aufregend. Entrückung ist aufregend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Manche sagen, oh, da habe ich Angst. Da habe ich Angst. Manchem ist auch viel Angst gemacht worden mit diesem Thema. Nämlich immer dann, wenn es hieß, du bist wahrscheinlich nicht dabei. Ist natürlich auch gemein, so etwas zu sagen. Aber der Ernst ist natürlich klar, dass ich wissen muss und dass ich wissen kann und wissen darf, bin ich dabei, wenn es zur Entrückung kommt, oder bin ich nicht dabei? Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit, Vers 15. Und wir werden mit ihm regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auf der anderen Seite, Vers 18, und die Völker sind zornig geworden und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten. Ich habe schon am letzten Sonntag gedacht, als es um Psalm 11 und Psalm 2 ging, eigentlich machen wir heute Fortsetzungen. Das ist genau das, was wir schon gesehen haben. Die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Inzwischen schießen sie nicht mehr heimlich, inzwischen schießen sie ganz frei und offen auf alles, was Glaube bedeutet. Psalm 2, die Heiden toben, die Könige der Erde lehnen sich auf. Das geht zurück auf ganz alte Formulierungen und Verheißungen und Bilder, etwa in Daniel 2, wo es heißt, dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Das bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es wird selbst ewig bleiben. Ist doch einmal dieser Grundsatz, es wird nichts vermischt, nichts vermengt. Da gibt es keine Grauzone mehr. Da gibt es nur noch Klarheit. Und die Frage, wo stehen wir mit unserem Leben? Und zum Schluss kommt dann noch ein Gedanke in diesem Abschnitt, dass nämlich neben dem Gericht über die Völker plötzlich auch noch von einem Lohn die Rede ist. Und Lohn bringt uns ja serienmäßig ins Schleudern. Gerade weil wir die Gnade so sehr betonen. Für uns ist alles Gnade. Alles aus Glauben. Solus Christus, also nichts von uns. Und jetzt kommt an verschiedenen Stellen noch einmal dieser Gedanke mit dem Lohn. Es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Das heißt, allen, die zu ihm gehören. Er wird kommen, denen den Lohn zu geben, die in irgendeiner Weise seinen Namen fürchten, große und kleine, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Aber die Frage, was ist nun mit diesem Lohn? Wir haben doch gelernt, dass es keinen Lohn gibt, sondern dass alles nur aus Gnade ist, nur aus dem Glauben, dass Werke keine Rolle mehr spielen dürfen, keine Rolle mehr spielen sollen. Und jetzt plötzlich doch am Ende der Bibel noch einmal der Lohn. Ein Ausleger, den ich sehr gerne lese, ist August Fuhr. Manchen wird er bekannt sein. Vor 75 Jahren hat er über diese Offenbarung eine Auslegung herausgebracht. Er hat geschrieben, gerecht gemacht sind wir nur durch den Glauben an Jesus. Das ist Römer 4 und das gilt ohne jede Einschränkung. Gerecht gemacht nur aus dem Glauben an Jesus. Aber, und jetzt sagt August Fuhr, der Römerbrief geht ja noch weiter. Und der Römerbrief hat dann die Kapitel 5, 6, 7, 8, 9 bis 11. Und wenn diese ganz großen Abschnitte dann sozusagen erledigt sind, geklärt sind, dann kommt Paulus noch einmal darauf zurück, nämlich in Römer 12, wo er dann plötzlich sagt, dass wir unsere Leiber hingeben sollen als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich habe das lange Zeit so verstanden, dass ich irgendwie mein Leben verschleudern soll. Also nichts achten, weg damit, brauche ich nicht. Nur diese Überwindung, das auch tatsächlich umzusetzen, die ist sehr, sehr groß. Was heißt das? Unsere Leiber hinzugeben zu einem lebendigen, heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer. Normalerweise verbinden wir Opfer und alles, was damit verbunden ist, immer mit dem Gedanken an Tod und Sterben und Blut und an Verlust und an Weggeben. Paulus dreht diesen Gedanken ja vollkommen ins Gegenteil um, indem er sagt, er will ein lebendiges Opfer, also nicht in den Tod hineingeben, sondern aus dem Tod herausholen. Dass er unsere sterblichen Leiber lebendig machen will, dass er uns erlösen will von diesem todverfallenen Leib. Das war ja das Ende von Römer 7. Uns frei machen will, erlösen will zu einem neuen lebendigen Opfer, zu einem neuen lebendigen Gottesdienst. Und das ist etwas ganz anderes als dieser Verdienstgedanke, nämlich die Frage, wie weit habe ich das tatsächlich schon hingekriegt? Meinen Leib hinzugeben, mein Leben hinzugeben als ein lebendiges Opfer, das heilig und ihm wohlgefällig sei. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Was haben wir aus diesem neuen Leben gemacht? Was haben wir mit dem angefangen, dass wir nun Erlöste sein dürfen? Und dass seine Gegenwart, sein Handeln, sein Wirken, seine Kraft an uns noch viel, viel stärker und mächtiger sein soll als am Anfang unseres Weges, als wir gerade erst zum Glauben gekommen sind. Was haben wir mit den Gaben angefangen, die wir empfangen haben? Und wir denken automatisch an diesen einen, der seine Gaben vergraben hat, weil er dachte, das, was ich habe, das halte ich fest. Machen wir es nicht mal auch so? Jetzt habe ich Vergebung, das halte ich fest. Und damit grabe ich mich ein, bis zum jüngsten Tag. Und er will eigentlich sagen, mach doch was draus aus diesem neuen Leben. Was fängst du damit an, mit dieser Freiheit? Wie gehst du mit diesem Evangelium um? Die Kinder haben es uns gesungen vorhin, wie man damit umgehen kann. Das Evangelium, das uns anvertraut worden ist. Was haben wir mit dem Heiligen Geist gemacht, den wir empfangen haben? Die einen sind ein bisschen überzogen manchmal mit dem Heiligen Geist, die anderen sagen, das ist gefährlich, da lassen wir die Finger davon, lieber nicht mit dem Heiligen Geist anfangen. Da ist die Bibel doch sehr, sehr eindeutig, dass die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben wirksam werden soll und darf. Was haben wir damit gemacht? Was haben wir damit angefangen, dass wir einen freien Zugang haben zum Thron des lebendigen Gottes? Was haben wir mit all dem gemacht, was uns anvertraut ist? Wieder Paulus, 1. Korinther 3, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Also unsere Erlösung, unser Heil ist längst gelegt. Das gilt, das kann uns auch niemand mehr nehmen. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Da haben wir den Lohn. So wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Da werden wir manche Federn lassen müssen. Da wird manches verbrennen, was wir für so klug gehalten, so gut, so wertvoll gehalten haben, und plötzlich merken, er hat es ganz anders gemeint. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, sagt Paulus in 2. Korinther 5, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Das griechische Böse klingt anders als im Deutschen. Wenn wir im Deutschen Böse hören, meinen wir immer, wir haben da was ganz grundsätzlich falsch oder was ganz Böses gemacht. Es heißt, bedeutet eigentlich, das, was eben nicht gut ist, das muss noch nicht böse sein, aber es ist nicht gut. Manches von dem, was wir tun, ist nicht böse, aber es ist auch nicht gut. Was tun wir denn? Was ist das Gute, was wir in unserem Leben mit all dem anfangen, wo wir nur unsere leeren Hände hinhalten müssen und sagen dürfen, füll du mir die leeren Hände, ich habe nicht viel zu bringen. Ich stehe hier nur aus Gnaden, aber du willst mir die Hände füllen und ich will damit etwas anfangen, was du da hineinlegst. Und das alles, 1. Korinther 3, 1. Korinther 15, 2. Korinther 5, Offenbarung 12 bis 22, ist alles zusammen nur 3,5 Jahre, mehr nicht. Und wir sind schon bei ihm. Wir sind schon bei ihm und dürfen uns daran freuen und ihn ehren und ihn anbeten. Und wenn jemand den Eindruck hat, dass Gott in der Geschichte eiskalt Gericht üben wollte oder würde, dass Gott seinen Spaß daran hat, Gestalten wie Pharao, Nebukadnezar, Herodes, Nero und all die anderen, die danach noch kommen, zu vernichten. Er hätte eine hämische Freude daran. Kann man immer wieder sehen, dieser Gedanke. Das eben nicht. Sondern es gilt bis zur letzten Posaune und auch darüber hinaus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Und wir sehen die Entschlossenheit Gottes. Ich weiß, wie schwer das für manche ist, zu glauben, dass es auch ihm und ihr gilt. Aber wenn man die Entschlossenheit Gottes, die Entschlossenheit in Jesus sieht, mit der er alles, aber wirklich alles hingibt und hingegeben hat, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren, wie überdeutlich sollte er es uns sonst noch sagen? Die Entschlossenheit, mit der er selbst für die Gottlosen und Sünder und Feinde ans Kreuz gegangen ist und ihre und unsere Schuld getragen hat. Mir fiel eine alte Geschichte wieder ein, damit schließe ich dann. Ich meine, es sei Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch gewesen. Vielleicht waren es auch beide oder einer von den beiden. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie wieder angefangen, Kinder- und Jugendfreizeiten in Zeltlagern zu halten. Und das waren so richtige Ruhrpott-Jungs, die auch so ein bisschen härter angefasst werden mussten manchmal. Und einer von denen muss irgendwas ausgefressen haben, was wirklich nicht durchgehen durfte. Der musste richtig auch ein bisschen an die Seite genommen und auch bestraft werden. Und es gab eine, würde ich sagen, für Jungs so schon eine fiese Strafe. Nämlich im Sommer im Zeltlager, wenn es richtig schön warm und heiß ist und alle dürfen schwimmen gehen. Und dieser eine musste die Latrine reinigen. Das war die Strafe. Also da war kein Dixi-Klo oder sowas irgendwo am Waldrand, sondern die mussten noch richtig ihre Löcher graben, Donnerbalken obendrauf, so nannte man das. Und dann musste von Zeit zu Zeit diese Grube auch irgendwie gepflegt, gereinigt werden. Und das war nun seine Aufgabe. Das war die Strafe. Alle anderen gingen schwimmen und er musste in diese Grube und musste das sauber machen. Und hat nicht schlecht gestaunt, dass neben ihm plötzlich sein Pastor auftaucht. Mit Schaufel und Eimer in der Hand und mit ihm dasselbe macht. Und er konnte sich nicht verkneifen, irgendwann zu fragen, warum machst du das? Ist doch meine Strafe und nicht deine. Und hat sein Pastor gesagt, weil es der Vater genauso macht. Und weil es Jesus genauso macht. Er steigt hinein in unseren Dreck. Er steigt hinein in unser Elend. Er schmeißt nicht uns da hinein, sondern er selber geht da hinein, um uns genau da zu treffen, zu finden, uns herauszuholen aus diesem tiefen Dreck, in dem wir gelandet sind. Weil es unser Vater genauso macht. Dass wir das immer vor Augen haben. Unser Gott hat keine Lust am Strafen. Er hat keinen Spaß am Gericht. Sondern er möchte, dass wir leben. Und auch die, die noch nicht da sind, die es noch nicht gehört, noch nicht verstanden haben. Aber zugleich müsste man fragen, wie lange braucht man eigentlich, wie lange kann man denn brauchen, um das endlich zu verstehen, wie sehr Gott um die Verlorenen in dieser Welt ringt, ihnen nachgeht, sie sucht, sie mahnt, sie bittet, sie anbettelt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Die Geschichte gibt ihm längst recht. Die Geschichte richtet schon. Die Geschichte zeigt schon die Wahrheit, wo es lang geht. Aber das ist eine andere Geschichte, dass wir kommen dürfen und verstehen dürfen, er will Gnade, nicht Gericht. Wir haben es schon erfasst, aber viele warten noch darauf. Gnade statt Gericht. Wir beten miteinander. Darf ich Sie bitten, dazu aufzustehen? Herr Jesus, und wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir das allergrößtenteils längst verstanden und gesehen und angenommen haben und uns von ganzem Herzen daran freuen, dass für uns dieser Satz gilt, Gnade statt Gericht. Dass wir nicht zu Schanden werden müssen und nicht einmal zu Schanden werden können, solange wir uns an dich halten. Und du wirst uns durchbringen, auch bis ans Ziel. Wir dürfen auf dich schauen und besonders dann, wenn es richtig schwierig wird, schon jetzt an manchen Stellen unseres Weges, dürfen wir auf dich sehen und dürfen wissen, du bringst uns durch, du hältst uns, du trägst uns, du bist gegenwärtig in deiner großen Freundlichkeit und Treue. Dass es selbst da gilt, wo wir untreu sind, untreu werden. Du kannst nicht untreu werden gegen deinem Wort und gegenüber deinen Verheißungen. Und darauf vertrauen wir. Und wir bitten dich von Herzen, dass das in unserem Leben noch viel mehr aufleuchten darf. Dass dein Evangelium, deine Gegenwart, deine Kraft, deine Liebe, deine Erlösung in unserem Leben sichtbar wird. Nicht nur für uns persönlich, sondern auch da, wo wir leben, wo wir unterwegs sind und wo andere auf Heil und Erlösung und Vergebung noch warten. Wir bitten dich, dass deine Kraft in uns mächtig werden darf, wie du es verheißen hast. Und danken dir, dass du der lebendige Herr bist, der überall, auch heute in der Geschichte, auf unterschiedlichste Weise wirksam ist. Wir sehen auf dich, und wir vertrauen deinem Wort. Und miteinander beten wir, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.